Herzlich willkommen wieder zurück zum E-Commerce Inspiration Podcast. Heute mit einer neuen Folge, wo es darum geht, das Thema E-Commerce versus Social Commerce anzusprechen. Und dazu gibt es keine geringere als die liebe Carina. Carina, schön, dass du da bist.
Danke, Thomas, für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Ein paar kennen dein Gesicht vielleicht schon. Du warst schon mal bei einer E-Commerce Inspiration Night mit dabei. Ich glaube im November 2025, wenn ich mich jetzt richtig erinnere.
Genau.
Wo du schon so ein paar Einblicke zu Bipa, Social Commerce und Co. gegeben hast. Deswegen war es mir ein großes Anliegen für die, die auch damals nicht dabei waren und die so ein bisschen die längere Version davon hören wollen, die auch mal zuhören können, wenn wir dich im Podcast haben. Deswegen einmal mega cooles Commitment von deiner Seite aus, dass du mit dabei bist. Und magst du dich vielleicht einmal für die Personen, die dich noch nicht kennen, einmal kurz vorstellen?
Sehr, sehr gerne. Also freue mich, da zu sein. Bin die Carina, bin im Bipa Digital Marketing, Online Marketing, wir switchen immer ein bisschen um, im Digital Team seit circa 2 Jahren mittlerweile. Mhm. Bin 28 Jahre alt und bin zum Marketing gekommen durch unseren Matura-Ball damals tatsächlich. Cool. Da war so die Frage, wer mag was organisieren, und ich dann habe mir gedacht, naja, Marketing, das interessiert mich, und habe dann aber gemerkt, das ist so eine Sparte, wo man dieses Analytische und auch trotzdem das Kreative so verbinden kann. Habe mir dann gegen ein Jus-Studium entschieden und für Marketing, habe es dazwischen ein paar Mal hinterfragt, aber eigentlich nie bereut, weil es einfach wirklich ein irrsinnig spannendes, schnelllebiges Thema ist. Habe dann eben meinen Bachelor und Master an der FH Wien der WKW gemacht in Marketing und Sales und dann Marketing und Sales Management und habe dann nebenbei schon bei Neo gearbeitet, das Startup mit den Zero Sugar Added Schokoriegeln. Ich glaube, man kennt es.
Cool.
Und bin dann eben vor 2 Jahren ins Bipa-Team gewechselt, weil ich einfach meinen Fokus noch stärker auf Digital-Marketing legen wollte.
Mega cool. Jus-Studium, oder wo kam der Gedanke her?
Ja, weil das tatsächlich schon auch so, also Datenschutzthemen oder generell so rechtliche Themen, das ist ein bisschen so trocken, interessiert mich aber tatsächlich auch sehr. Und das ist halt auch der Punkt, im Marketing hat man dieses Rechtliche auch dann noch irgendwo dabei. Also man kann da irgendwie so viele Disziplinen dann abdecken und trotzdem immer noch kreativ sein. Und das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, Marketing-Ideas.
Ich wollte gerade sagen, ich hätte mir dich nicht gerade als Juristin vorstellen können, aber das soll nichts bedeuten. Ich habe mir gerade gedacht, das Marketing-Thema passt so gut zu dir, deswegen immer schwierig, dann die Person in einem anderen Kontext zu sehen oder in einem anderen Leben. Aber wie du richtig sagst, der Marketing-Bereich muss ja das eine und das andere abdecken. Und jetzt bist du bei Bipa gelandet. Magst du vielleicht den Zuhörern mal so ein bisschen die Journey von Bipa geben? Wie hat es sich eigentlich schon in den letzten Jahren entwickelt? Wer ist Bipa überhaupt, für die, die es nicht kennen, die jetzt vielleicht aus anderen Ländern zuhören?
Also Bipa ist die Abkürzung für Billigparfümerie tatsächlich, das wissen viele nicht. Es ist eine Drogerie-Handelskette mit ca. 570 Filialen österreichweit. Mhm. Wir gehören zum Rewe-Konzern, also Billa, Bipa, Penny. Und ich bin ins Online-Marketing-Team gekommen, eben vor 2 Jahren circa. Mhm. Und zu Beginn war der Fokus sehr stark eben auf wirklich Awareness-Online-Marketing-Themen und bin dann aber als Schnittstelle, also Anfang 2025, so als Schnittstelle zwischen E-Commerce und Online-Marketing, sage ich mal, reingerutscht über das Thema SEA. Dadurch bin ich auch eben mit der Nina Hager in Kontakt gekommen von der SMEC, mit der ich eben den Vortrag bei dir hatte. Und das war so ein bisschen die Entwicklung, über die wir dann heute wahrscheinlich auch sprechen werden, weil ich halt sehr stark von eigentlich einem E-Commerce-Punkt kam, weil bei Neo habe ich halt doch den Newsletter betreut und auch unseren Online-Shop über Shopify. Das war halt dann bei Bipa, das ist generell komplett anders. Ja. War aber zu Beginn gar nicht so der erste Bereich, den ich so bespielt habe. Umso schöner war es dann so wieder als Schnittstelle auch mehr in diesen Bereich so reinzukommen. Mhm. Und wir haben uns da dann auch wirklich im letzten Jahr stark weiterentwickelt in der Zusammenarbeit zwischen E-Commerce und Online-Team. Und das ist auch ein Kernthema, was wir heute auch besprechen werden. Sind da dann zusammengewachsen über Google-Kanäle, aber auch über eben Meta. Wie kann man Assets effizient verwenden? Und wir haben uns da wirklich sehr, sehr stark zusammenentwickelt. Mhm. Da freuen wir uns natürlich sehr drüber. Und wenn man so Richtung Entwicklung spricht, kann man auch sagen, wir evaluieren da auch laufend Kanäle oder Themen, die jetzt für den Online-Marketing-Bereich, aber eben auch E-Commerce spannend sind. Und da kann ich auch verraten oder kann ich auch schon drüber sprechen, dass wir auch das Thema WhatsApp jetzt bald angehen werden.
Cool.
Und das ist halt irrsinnig schön, weil man da halt sehr, sehr schön Online-Shop-Sales verbinden kann mit klassischen Online-Marketing-Themen. Und da freue ich mich schon sehr, wenn wir da wirklich jetzt dann bald starten können.
Mega cool. Wir haben das Thema erst ein bisschen Social Commerce und E-Commerce und ob die beiden miteinander können oder gegeneinander wirken. Bei euch ist das ja ein ganz anderes Thema, als wenn man jetzt zum Beispiel sagt, das ist ein Einzelunternehmer, der jetzt Online-Shop und Online-Marketing in einer Person sowieso ist. Da gibt es ja per se keine Trennung. Magst du mal so ein bisschen das Social-Commerce-Thema, so wie du es für dich definierst, so ein bisschen aufrollen? Was gehört da für dich alles dazu?
Ich habe ja die Frage auch schon vorab bekommen und habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht, weil ich finde, man kann es so aus zwei Sichten betrachten. Weil das eine ist, wenn man halt wirklich hergeht und sagt Social Commerce, ist es eigentlich per Definition ja der Kauf direkt bei den Plattformen. Mhm. Also wenn man jetzt denkt, es machen halt in Österreich wenige oder es ist halt auch in Österreich nicht so der Fokus drauf, würde aber bedeuten, ich gehe auf Instagram und kaufe direkt in der Instagram-App ein Produkt. In Österreich ist es auch schwierig zu bewerten, wie gut das funktioniert, weil es meistens auch unter Online-Handel oder Online-Umsatz oder Mobile-Umsatz ausgewiesen wird, weil einfach der Anteil da sehr, sehr gering ist. Und ich glaube tatsächlich, dass es daher kommt, dass diese Plattformen doch alle sehr, sehr große ausländische Plattformen sind, wo einfach dieses Vertrauen nicht so da ist. Und die Leute haben halt auf Social Media auch schon den Ablauf gelernt von ich sehe eine Ad, klicke drauf und bin dann im Online-Shop, dem ich vertraue. Also das ist so die andere Seite, wie es ich eigentlich für mich sehen würde, weil es auch viel relevanter in Österreich ist, dieses klassische, ich sehe auf Social Media eine Ad, klicke drauf und kaufe das. Also das würde ich eigentlich eher als Social Commerce bezeichnen. Und das ist bei uns im Ende letzten Jahres nochmal extrem, also hat extrem an Relevanz gewonnen, weil wir da wirklich auch das Thema für uns gesamtheitlich mit E-Com gemeinsam aufgerollt haben und auch wirklich eingeführt haben, weil es das davor so nicht gab. Du hast das eh schon angesprochen, beim kleinen Unternehmen ist halt Social und E-Commerce meistens irgendwie eine Person oder sehr, sehr nahe. Bei uns ist es tatsächlich wirklich getrennt, nicht nur am Organigramm, sondern wir sitzen auch in einem anderen Stockwerk. Das ist schon mal so eine physische Barriere. Und da ist es halt immer wichtig, dass man in Abstimmung bleibt. Und das schaffen wir vor allem auch durch die Zusammenarbeit mit der SMEC. Also die ist da so unser so Bindeglied dazwischen tatsächlich, weil wir mit denen auch schon wirklich sehr, sehr lange arbeiten und sehr, sehr zufrieden sind. Und die haben uns da auch noch stärker zusammengebracht und auch Potenziale aufgezeigt, wie man das nur besser verknüpfen kann.
Also in dem Fall auch wichtig, eine Agentur zu haben, die da so ein bisschen als digitaler Partner agiert, um
definitiv
von außen auch so ein bisschen. Ich glaube, es ist auch extrem schwierig, wenn man schon intern so ein großes Team hat, dann auch noch versucht, die Brille von außen aufzusetzen, zu sagen, hey,
genau,
offensichtlich arbeitet es eigentlich gar nicht zusammen, aber arbeitet es sogar ein bisschen gegeneinander, dass man da ein bisschen einen dritten unparteiischen Partner hat, der dann sagt, hey, da wären eigentlich Verbindungen und ihr arbeitet jetzt beide aneinander vorbei, finde ich.
So ist es. Also man braucht da immer so diesen Blick von außen, der dann nochmal auch drüber schaut und sagt, hey, da gibt es Potenzial, weil oft ist man dann schon sehr im Operativen drinnen, dass man dann vielleicht ein paar so Quick Wins einfach übersieht und dann ist es gut, wenn da jemand externer drauf schaut und nochmal einschreitet, wenn es was gibt.
Sprich, der Social Commerce, so wie du ihn jetzt für dich definiert hättest, wäre eigentlich, es muss direkt von Social Media sozusagen zuweisbar der Kauf sein, mehr oder weniger, oder
habt ihr jetzt was vergessen? Das ist natürlich auch ein bisschen schwierig, wenn man da tiefer reingeht, weil wenn man mit Meta arbeitet, weiß man, Meta schreibt sich sehr gerne jeden Kauf zu, sobald sie in der Journey mal vorkommen. Da arbeiten wir auch gerade dran mit der SMEC. Es wird jetzt keine Werbeveranstaltung für die SMEC, aber wir sind sehr zufrieden, um den letzten Klick auch wirklich messbar zu machen, um das noch besser nachvollziehen zu können, weil man natürlich eben weiß, dass die Plattformen sich gerne mehr Umsätze zuschreiben, als sie dann wirklich vielleicht im echten Leben generieren. Aber wie du sagst, also auf jeden Fall würde ich definieren als diese klassischen Ads, die man sieht, du hast ein Produkt, meistens ist es eine Collection-Ad oder es ist dann ein Asset, wo du einfach draufklickst und wirklich dann auf der Landingpage bist. Je nachdem gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Aber das ist das, was wir auch in der Praxis auch umsetzen.
Gehen wir noch ganz kurz zurück in dein Stockwerk, wie du es gerade beschrieben hast. Die eine Abteilung sitzt da, die andere da. Was für Aufgabengebiete haben die jeweiligen beiden? Also warum sitzen die eigentlich getrennt? Oder?
Also man kann es vielleicht ganz grob zusammenfassen. Das Ziel im E-Commerce-Team ist wirklich, den Umsatz im Online-Shop und eine möglichst niedrige Kosten-Umsatz-Relation. Das ist eigentlich so das Hauptziel, also Conversions im Online-Shop. Auf der anderen Seite im Online-Marketing ist es tatsächlich auch das Ziel Conversions, aber mit Fokus auf die Filialen. Wir gehen viel mehr in Awareness-Maßnahmen, die Maßnahmen bekannt machen bei einer möglichst großen Gruppe, um die in unsere 570 circa Filialen zu bringen. Ja. Deswegen haben wir auch gesagt, man kann diese Ziele eigentlich schon auch zusammenführen, weil am Ende des Tages haben wir beide Conversion-Ziele. Es sind zwar unterschiedliche Arten von Conversions, aber es gibt sehr, sehr viele Dinge, die sich überschneiden, sei es eben Werbetexte oder Assets, die man gemeinsam verwenden kann, die auf beide Ziele einzahlen mit vielleicht nur minimalen Änderungen. Aber grundsätzlich ist so die Trennung in, okay, das E-Commerce-Team kümmert sich wirklich, wie kriegen wir Umsatz in den Online-Shop? Ja. Und im Online-Marketing-Team ist es noch viel, viel breiter, auch unterstützend für unser Brand- und Communication-Team. Wie können wir unsere Image-Kampagnen auf Social übersetzen? Ja. Einfach nur mal breiter, um auch Beeper als Love-Brand bei der Zielgruppe zu positionieren. Also da gehen wir nun mal auch teilweise weiter weg vom Kauf, auch bewusst, weil wir einfach wollen, dass Beeper als relevante Marke bei den Leuten im Kopf ist, weil dadurch auch langfristig die Sales entstehen. Mhm. Nur das Schöne im E-Commerce ist halt, ich kann halt alles messen. Und im Online-Marketing kann ich halt nicht alles messen. Oder zumindest im klassischen Marketing, im Online-Marketing schon eher, aber ich kann jetzt nicht messen, wenn ich jetzt eine Influencer-Kooperation habe und die ist super sympathisch, wie viele Sales da dann reinkommen, wenn das jetzt nicht wirklich mit einem Link versehen ist zum Kauf, was ja eigentlich nicht das Ziel sein sollte auf Social. Ja. Also das haben wir schon so ein bisschen, diese Messbarkeit, die da auch noch so dazwischen steht, die das Ganze ein bisschen schwierig macht.
Kann man sich vorstellen, dass das E-Commerce-Team eigentlich für die Filiale E-Commerce arbeitet?
Ja.
Oder so,
also man kann sich vorstellen als eigene Filiale, die halt 24/7 offen hat.
Das ist ein guter Vergleich. Ja, damit bin ich sehr zufrieden. Wenn man jetzt Beispiele nimmt, also du hast gesagt Social Commerce oder E-Commerce, gib mal ein paar Praxis-Inputs. Also wie schaut das bei euch dann tatsächlich aus, dass ihr diese beiden Dinge verknüpft miteinander oder wo du schon vielleicht in der Vergangenheit Learnings oder Projekte gehabt hast, wo du gesehen hast, okay, es muss diesen Social Commerce-Bereich bei uns geben.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, vor allem auch, wenn man Beeper kennt. Wir arbeiten sehr aktionsgetrieben und generell, wenn man ans E-Commerce denkt, das ist halt auch, lebt auch von Aktionen. Also wenn man jetzt speziell auch an Newsletter denkt, aber schon auch auf Social Media, es lebt tatsächlich von den Aktionen und das ist so ein Punkt, bei dem wir noch viel mehr zusammengewachsen sind. Weil wir diese Aktionen, wir haben teilweise Aktionen, die sind in den Filialen und online, wir haben Online-Only-Aktionen. Und da ist halt diese Challenge, wie kommuniziere ich das, wie kann ich es am effizientesten machen, sodass man wirklich Werbemittel weiterverwendet, wiederverwendet, gemeinsam verwendet, gemeinsam erstellen lässt. Aber auch eben Ressourcen, die es im E-Commerce-Team vorher nicht gab, wie eben jemanden, der Videocontent produziert oder der wirklich auch Videocontent speziell für ganz kleine, zwar kleinere Aktionen, wo man aber sieht, dass die View-Through-Conversions einfach wirklich dadurch reinkommen, was es vorher halt gar nicht gab. Also ich würde sagen, Thema Aktionen ist so ein Punkt, das muss man einfach am Schirm haben. Vor allem auch, wenn man jetzt im Google-Universum denkt und an Google Shopping, wo man ja weiß, Preiswürdigkeit ist ein wichtiges Thema. Und da, das gilt, finde ich, auf beiden Plattformen, also sowohl Google-seitig als auch Meta-seitig. Also ich spreche jetzt meistens von E-Commerce ist eher Google und Meta ist Social, also falls wir da mal durcheinander kommen, damit du es weißt, dass man das einfach verknüpft, um diesen ganzen Funnel einfach abzudecken. Und das schaffen wir halt dadurch, dass wir halt diese Awareness-Themen bei uns sehr stark drinnen haben. Und je tiefer es dann in diesen Funnel reingeht und Richtung Conversions geht, wird es immer mehr salesgetriebener.
Mega. Beispiel dafür, eine Aktion, die...
Vielleicht, ich nehme jetzt kurz her das Thema Veganuary, das war jetzt im Jänner sehr, sehr relevant und wir haben für uns gemerkt, es ist schwierig den Usern, wenn du als Unternehmen dir ein Thema überlegst, das du kommunizieren willst, ist es viel, viel schwerer, die Leute da abzuholen, als du nimmst ein Thema, wo die Leute schon wissen, es ist jetzt Veganuary und wie kann ich das bedienen? Und wir haben uns das hergenommen, eben im Jänner, weil wir das letztes Jahr schon gesehen haben, dass das irrsinnig gute Klicks auch gebracht hat. Und wir haben ja auch ein sehr, sehr gutes Sortiment und das auch ausgebaut in der Richtung und haben uns da auch sehr stark draufgesetzt mit Meta und mit Google. Und haben da Assets geshared, haben da Content kreiert, den wir auf allen Kanälen eingesetzt haben, nicht aktionsgetrieben, also in allen möglichen Varianten durchgetestet. Und da hat man halt gesehen, dass es einfach irrsinnig gut performt, selbst wenn man ein Video aus der Filiale hernimmt und das auf Conversions aufsetzt, bringt das die Ergebnisse, wo man sich vielleicht im ersten Moment denkt, naja, macht es Sinn, in der Filiale ein Video für den Online-Shop? Aber es ist wirklich, es hat sich gezeigt, die Leute klicken, da waren Click-Through-Rates von über 5%, ja, was halt für Social Media echt sehr, sehr gut ist, wenn man bedenkt, dass da 2-3% Click-Rate schon echt gut ist.
Ja, und dafür nicht vergessen, dass die Person, die dann tatsächlich kauft, die sieht ja euch als Marke. Also der ist persönlich wahrscheinlich egal, ob man jetzt im Online-Shop einkauft oder in der Filiale. Es ist bei euch aus der konträren Sicht wieder ganz anders, wenn man sagt, okay, das ist die Filiale Online-Shop 24/7, aber im Kundenkopf sozusagen ist das ja eine Filiale sozusagen. Deswegen finde ich es extrem cool, dass du sagst, der Videocontent ist in der Filiale stattgefunden, weil eigentlich müssen wir uns ja in den Kopf versetzen der Kundschaft, die kennt unsere Filiale, aber sie hatte vielleicht gerade einen anderen Zugang.
Zeit kann, will nicht schleppen. Ja, genau. Und was wir auch gemerkt haben jetzt durch diese Testings, wir nutzen für unsere Google-Bewertungen von unserer Agentur SMAC den sogenannten SMAC Orchestrator, wo wir auch wirklich Margeninformationen zu unseren Produkten einspielen und diese kategorisieren in High, Middle und Low. Und wir haben diese Logik auch auf Meta übernommen, auf klassische Meta-Catalog-Kampagnen, die man einfach kennt. Da gibt es kein Asset dazu, kein Video dazu, wirklich relativ easy im Setup. Mit dieser Logik aber dahinter, und da haben wir auch wirklich gesehen, das liefert wirklich auch Ergebnisse. Mhm. Also das ist auch so ein Punkt, wo ich sage, das darf man nicht, diese einfacheren Kampagnen sollte man einfach da wirklich auch trotzdem noch mitbedenken und diesen Mix schaffen aus, ich habe Video, ich habe statisch, ich habe diverse Formate, aber ich habe auch ganz klassisch meinen Produktkatalog auf Social Media vertreten und die Leute bekommen wirklich das ausgespielt, was auf Basis ihres UserInnenverhaltens zu ihnen passt.
Ich kann mich an die Labubu-Geschichte erinnern, die du damals vorgetragen hast. Magst du mal für die Personen, die damals nicht dabei waren, kurz aufrollen, was es damit auf sich hatte?
Ja, ich kann tatsächlich auch, ich habe was mitgebracht, damit man sich es auch besser vorstellen kann, was es ist. Also das ist unser Beeper-Schlüsselanhänger, nennen wir ihn, aus rechtlichen Gründen. Den habe ich für dich mitgebracht.
Perfekt.
Und das war tatsächlich ein sehr, sehr cooles Beispiel von, wie kann ich was auf Social Media gerade trendet, auch wirklich für meine Marke mitnehmen und auch als Boost oder Warenkorb-Boost hernehmen. Also wir haben diesen Schlüsselanhänger in wirklich kürzester Zeit erstellen lassen, weil das gerade auf Social Media der Mega-Trend war. Jeder hat Labubus gehabt. Und wir haben uns dann überlegt, okay, wie können wir es auch im E-Commerce dann nutzen? Und es ist halt dieses klassische Kauf um XY und du bekommst einen gratis Schlüsselanhänger. Und das haben wir dann auch Ende des Jahres, weil zu Weihnachten bietet sich das einfach nur mal noch besser an, gemacht. Und es hat auch irrsinnig gut performt. Man muss aber auch ganz ehrlich sein, bei solchen Trendthemen wäre tatsächlich die Präsenz auf der Fläche draußen auch gut gewesen. Wir haben da eine sehr kleine Anzahl an Schlüsselanhängern nur bestellt, weil man auch nicht genau wusste, wie schnell können wir es produzieren, gibt es den Trend dann noch, weil auf Social Media Trends halt einfach teilweise manche, die ziehen jetzt noch, manche, die sind einfach noch eine Woche vorbei und keinen interessiert. Deswegen war das so ein bisschen die Abwägung, machen wir es online only oder auch in den Filialen, und da haben wir schon aber auch gemerkt, es ist halt leichter, wenn du sowas siehst und einfach schnell mitnimmst. Im Onlineshop ist es halt nicht so leicht, so diesen Impulskauf zu schaffen und diese Präsenz dafür, weil ein so relevantes Thema, dass ich das groß auf der Startseite habe, ist es ja, wenn wir uns ehrlich sind, nicht. Und das war schon eine kleine Herausforderung, aber ich kann schon so ein bisschen anteasern, ich weiß nicht genau, wann der Podcast rauskommt, aber ich glaube, wenn es soweit ist, ist auch schon, vielleicht auch schon wieder vorbei. Wir werden noch eine kleine Aktion haben, wo die Userinnen die Chance haben auf einen gratis Schlüsselanhänger.
Ah, cool.
Also, holt's Pieper und bleibt am Laufenden.
Sehr cool. Gab es einen 6,70 €, also 6,7 € Trend auch bei euch? Ich bin so washed von meinen Neffen.
Im Sinne von, dass wir einen Trend ins Leben gerufen haben.
Oder passt das nicht zur Zielgruppe?
Also, ich weiß nicht, wie intensiv du unsere Kanäle verfolgst.
Zu wenig.
Aber wir sind da schon echt, also wir versuchen die Trends eigentlich so viel und so so oft und so viele wie möglich mitzunehmen. Mhm. Und da sind wir tatsächlich auch mittlerweile an dem Punkt, wo wir uns ein bisschen über das bisherige Brand-Image hinausbewegen, einfach weil uns bewusst ist, auf Social Media kommt es einfach irrsinnig gut an, wenn Brands einfach einmal auch bei einem lustigen Trend mitmachen, wo du jetzt am Anfang denkst, warum macht Bieber sowas?
Ja.
Und das ist schon auch dieser Punkt, wo wir sagen, das unterscheidet halt dieses E-Commerce auch vom Social. Ja. Das sind so Themen, die bespielen wir, da wissen wir nicht, was kommt am Ende raus, ja. Wie kann ich da einen Sale generieren, aber man braucht es einfach, um vor allem bei dieser jungen Zielgruppe, die ja in Zukunft auch die Käufer sein werden, ja. Da präsent zu sein. Und das haben wir auch so ein bisschen Anfang des Jahres umgestellt und den Content noch viel, viel stärker in Richtung Comedy aufgegleist. Und das sieht man auch bei unseren Kommentaren und generell an den ganzen Engagement-Zahlen. Das kommt irrsinnig gut an.
Geil. Was siehst du sonst so für Trends und Veränderungen so im Gesamtüberblick jetzt mal?
Mhm. Habe ich mir auch Gedanken gemacht. Da muss ich tatsächlich jetzt ganz kurz schauen, wo ich da meine Notiz habe. Ich hoffe, das Rascheln ist in Ordnung. So, da ist es. Und zwar habe ich mir dann bei Zahlen auch mitgenommen, weil einer der Trends, den wir sehr stark gerade im das Potenzial gerade prüfen, ist TikTok Shop.
Mhm.
Und das spielt auch wieder in diese Social Commerce Frage auch mit rein, weil es da darum geht, dass die Leute direkt in der TikTok App kaufen sollen. Und wir prüfen da gerade so, was ist das Potenzial? Es ist in Österreich noch nicht verfügbar.
Genau.
Es ist in Deutschland schon verfügbar und auch einige Industriepartner, deren Produkte ihr in unseren Regalen so zu finden habt, nutzen das auch schon.
Mhm.
Deswegen ist es so ein Punkt, ein Trend, der kommen kann. Ich persönlich bin dem Ganzen aber so ein bisschen skeptisch gegenüber, weil ich mir nicht sicher bin, ob die Österreicher da auch so wie die Amerikaner auf dieses Social Commerce, Media-Shop-mäßige, weil das oft auch mit Live-Shopping verbunden ist, mhm. so wirklich aufspringen. Ich will mir da auch nicht biasen lassen von meiner persönlichen Einstellung dazu oder meinem persönlichen User-Verhalten. Aber ich glaube, es ist tatsächlich in Österreich noch nicht so angekommen. Lass mich da aber auch gerne von deutschen Industriepartnern überzeugen, dass es so ist.
Mhm.
Und habe dann auch mal recherchiert zu den Zahlen, weil in Amerika sieht man ja, dass so ein Konzept doch sehr gut funktioniert. Und habe da eben gesehen, dass TikTok Shop höhere Online-Umsätze als Target und Costco aufweist.
Okay, okay.
Oder vielleicht, ich glaube, es war nicht TikTok Shop, ich korrigiere generell, der gesamte US Social Commerce,
mhm.
hat einen Marktanteil von 18,2%, habe ich eben rausgesucht, denn das ist eben ein höherer Online-Umsatz als Target und Costco.
Mhm.
Ich finde, das ist schon eine Hausnummer,
das ist viel, ja.
dass es auch schon separat ausgewiesen wird.
Ja.
Ich bin dem Ganzen trotzdem ein bisschen skeptisch gegenüber, aber ich bleibe dem offen und wir prüfen es auch gerade, ob es für uns eine Option ist, aber es ist halt wieder dieses Thema, was ich vorher schon erwähnt habe. Ich bin mir unsicher, ob das Vertrauen in die Plattform, dass man da wirklich direkt in dieser Plattform seine Zahlungsdaten hinterlegt etc. Ich glaube, das ist so ein Punkt, wo die Leute doch lieber auf eine Ad klicken,
mhm.
dann im Onlineshop sind und da einfach mit ihren Kundendaten, die sie schon hinterlegt haben, ganz klassisch bestellen.
Kann auch sein, dass wir in der EU da ein bisschen sensibler sind mit so Datenschutzthemen. In Amerika, wenn die Plattform auch indirekt von dort kommt, ist wahrscheinlich so ein bisschen naheliegender, dass man sagt, das ist ein heimischer Anbieter. Natürlich gebe ich denen sozusagen meine Zahlungsdaten mit, aber sehe ich ähnlich. Also ich sehe mich persönlich auch nicht als TikTok-Shopper, aber ich bin auch kein TikTok-Nutzer, deswegen wird es natürlich ein bisschen schwieriger. Aber sehe die Veränderung auch. Ich sehe aber auch das Potenzial, weil Österreich hat einen Marktanteil im E-Commerce von 15%, sage ich jetzt mal. Das sind noch nur 85%, die dann stationär allerdings stattfinden. Aber ich beobachte es auch sehr gern aus Deutschland. Man weiß jetzt noch nicht, wann es nach Österreich rüberschwappt oder ob es nach Österreich rüberschwappt. Aber das wird wahrscheinlich ein Thema für die nächsten 2-3 Jahre, das ein bisschen im Auge zu behalten. Genau. Hast du sonst noch so einen Trendschwung, den du
jetzt siehst? Ja, was ich mir auch noch überlegt habe, ist vielleicht auch eine Referenz zum Vortrag, den die Nina und ich hatten. Mhm. Den findet ihr auch auf dem Kanal.
Ja, auf dem YouTube-Kanal. Also gerne Eigenwerbung. Ja.
Gerne anschauen. Nämlich das Thema Search-Verhalten. Also wie verändert sich das? Und da haben wir ja auch im Vortrag mitgenommen, dass sich generell das Suchverhalten so verändert in Richtung, es verlagert sich weg von Google auf Social-Media-Kanäle wie YouTube oder TikTok. Nichtsdestotrotz ist Google weiterhin Platz 1, auch in der jungen Generation, also ist auch in Generation Z und Alpha, Google trotzdem noch ganz vorne. Und da verändert sich aber auch innerhalb von Google, wie gesucht wird. Also Stichwort AI-Overviews, man kennt es. Die Suchen werden mittlerweile wieder länger. Also man promptet eigentlich fast schon in Google, worüber man sich früher lustig gemacht hat. Also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber wenn meine Eltern immer einen ganzen Satz in Google eingegeben hat, war man immer so, warum machst du das?
Das ist meine Frage.
Ja, mittlerweile ist es aber eigentlich, geht es wieder in die Richtung. Also die Suchen mit 8 Wörtern und mehr sind extrem angestiegen. Und weil das halt einfach auch dieses KI-Tool-Verhalten ist, also ChatGPT und Konsorten, man kennt es. Und Google ist da halt natürlich auch mit den AI-Overviews mit dabei. Es werden Zero-Click-Searches steigen, die Leute klicken nicht mehr rein. Also das ist schon auch fürs E-Commerce eine Herausforderung, wenn die Leute was googeln und das gleich in der Overview sehen, warum sollten sie dann noch klicken und auch seinen eigenen Content da noch hin zu überarbeiten, dass man da auch erscheint. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Und auch, es wird in den USA schon getestet, die ganzen Ad-Möglichkeiten, die man da innerhalb noch hat. Das ist bei uns in Österreich oder generell in Europa, glaube ich sogar, noch nicht live. Aber wir verfolgen das auch immer mit. Und das sind halt so Trends, Entwicklungen, die halt auch stattfinden und mit denen man halt wirklich auch mitgehen muss. Also da ist jetzt nicht eine Option, sondern man muss einfach damit rechnen, man muss damit rechnen, dass die Klicks zurückgehen durch die AI-Overviews und dann auch wirklich zu schauen, zeitgerecht da mit aufzusteigen und das auch für die eigene Website umzusetzen.
Wie ordnest du generell so KI-Themen für dich an? Also ob es jetzt social-technisch ist oder e-commerce-technisch ist? Siehst du da eine positive Zukunft auf uns zukommen? Oder
tatsächlich schon. Tatsächlich schon. Es kommt immer darauf an, aus welcher Perspektive man es jetzt sieht. Mhm. Wenn man es jetzt aus der User-Sicht sieht, ist es halt ein extremer Mehrwert. Man gibt ein, was man will und man erscheint. Ja. Für die Unternehmen ist es halt eine Herausforderung, dann jetzt herauszufinden, wie schaffe ich es am besten, meinen Content so aufzubauen, dass ich da wirklich auch als relevanter Link angeführt werde. Und wie kann ich dann auch mein Ad-Setup so wählen, dass ich dann wirklich auch mit Anzeigen da erscheine, sobald es dann möglich ist. Aber ich glaube schon, wenn man das auch richtig aufgleist und umsetzt, dass das für die Unternehmen schon eine Chance ist. Man muss halt einfach damit rechnen, dass die Zahlen sich erstmal verändern. Einige werden vielleicht sinken, einige werden dann aber wieder steigen. Und das sieht man ja auf Social Media ganz, ganz stark. Früher war es immer Reichweite, Reichweite, Reichweite. Jetzt ist es eher Engagement, Engagement. Ich weiß nicht, wie es in ein paar Monaten oder in ein paar Jahren aussehen wird, was da für Zahlen wichtig sind. Aber das sind so Dinge, man muss halt wirklich sich die KPIs anschauen, aber auch immer wieder dann hinterfragen. Und ich glaube, dann braucht man jetzt gar nicht so die Angst vor diesen KI-Tools zu haben, sondern soll es eher so als Chance und das Potenzial davon sehen.
Cool. Siehst du vielleicht abschließend noch zum Social-Commerce-Thema Kanäle aktuell, die vielleicht nicht alle so am Schirm haben, weil viele sehen Instagram, Facebook, TikTok, Google. Also Google zählt für dich ja nicht als Social-Kanal. Aber sind da irgendwo noch so Hidden Spots, wo du das Gefühl hast, da schauen viel zu wenige Leute hin?
Ja, tatsächlich fallen mir da gleich sofort zwei Kanäle ein. Also das erste ist natürlich WhatsApp.
Ja, voll.
Weil das einfach, ich glaube, da gibt es auch Zahlen. Ich glaube, 18 Mal am Tag öffnet man es im Schnitt. Wenn ich mir denke, dass ich sicher 50 Mal öffne, gibt es sicher Leute, die es nur einmal öffnen, weil das geht sich sonst nicht ganz aus. Ja. Aber eben den Kanal wirklich als Newsletter herzunehmen und mit relevantem Content zu bespielen und da aber wirklich auch zu schaffen, die Leute nicht zuzuspammen, sondern wirklich ein Newsletter zu generieren, den die Leute auch wirklich, auf den sie sich freuen, wo sie wissen, da ist was für mich dabei. Also Thema WhatsApp-Marketing, extrem spannend. Gibt es eigentlich schon auch einige Jahre. Und wundert mich auch, dass es noch nicht diesen ganz, ganz, ganz großen Bang hatte. Mhm. Und als zweiten Punkt tatsächlich auch Snapchat. Mhm. Das hatten wir auch schon mal bei unserer Weihnachtskampagne dabei. Eher eben in diesem Awareness-Bereich hatten wir zu unserer Kampagne mit unserem Rentier einen eigenen Filter oder Linse auch eigentlich genannt. Lustig. Mit Rentierohren. Und das war tatsächlich der erfolgreichste Brandfilter in ganz Österreich 2024. Also da waren wir auch sehr happy damit.
Okay, wow.
Und da hat man aber auch gesehen, das ist eine Plattform, da kannst du auch Leute unter 18 erreichen. Ja. Die kannst du auch wirklich gezielt targeten. Ja. Und mittlerweile gibt es da auch ganz, ganz viele Ad-Möglichkeiten, die man jetzt so vielleicht, wenn man an Snapchat denkt, denkt man eher an, okay, Bilder verschicken und Filter ausprobieren. Aber das ist wirklich mittlerweile aufgebaut. Du hast einen eigenen Feed, wo du Reels anschauen kannst. Mhm. Du hast deine Overview, du hast deine Friends. Und es ist halt doch noch eine Plattform, wo du die junge Zielgruppe erreichst. Denn es ist schon so, Instagram wird eigentlich schon das neue Facebook, kann man sagen. Wenn man so denkt, mittlerweile die Eltern sind halt auch schon auf Instagram. Und da ist halt schon so diese Stimmung von, okay, man will nicht auf derselben Plattform wie seine Eltern sein. Da muss man halt ausweichen. Ja. Und da ist, glaube ich, Snapchat einfach auch ein Punkt, den man auch E-Commerce-seitig nicht unterschätzen sollte, weil man da auch Ads schalten kann.
Ich habe jetzt kurz geglaubt, dass ihr als Piper irgendwem snappt, so behind the scenes oder so.
Tatsächlich nicht.
Hätte ja auch cool vorgestellt irgendwie, aber ich bin mir nicht sicher, ob die Leute dann so, sich so gegenseitig was zurückschicken. Was wollte ich dahingehend jetzt noch sagen? Genau, ist es eigentlich deine Aufgabe dann, eine hohe Bildschirmzeit privat zu haben, um keinen Trend zu verpassen, oder ist es
tatsächlich, also ich glaube, also meine Bildschirmzeit ist sehr hoch.
Habe ich mir fast gedacht.
Tatsächlich, aber ich glaube, das liegt an unterschiedlichen Gründen. Also zum einen, ich wollte ja unbedingt ins Digital-Marketing, Social-Media-Marketing wechseln, weil die Affinität schon da war. Also ich nutze auch privat TikTok, aber nicht nur passiv, sondern auch aktiv. Mhm. Deswegen wollte ich auch unbedingt, war die Stellenausschreibung da mal mit Fokus auf TikTok und die waren so, yes. Und das heißt, ich nutze es privat zum einen passiv, zum anderen auch aktiv. Da habe ich schon mal hohe Bildschirmzeiten dadurch. Stimmt. Und ich glaube, da kriegt man auch schon selber so viel mit, dass man dann gar nicht mehr noch viel mehr Zeit darauf verbringen muss, weil man ja auch im Arbeitsalltag trotzdem auch auf Social Media präsent ist. Natürlich sitzt man ja den ganzen Tag und scrollt. Auch wenn es ganz, ganz wichtig ist, auch die eigene Community mit Kommentaren zu versorgen. Ja. Aber Bildschirmzeit ist schon, also es ist schon ein schwieriges Thema als Social Media oder Digital Marketing Manager auch dann mal abzuschalten und zu sagen, so, und jetzt ist es aus. Ja. Weil man sieht dann, auch wenn man am Abend liegt und wirklich nur Berieselung möchte, Doc, das könnte ich noch so für Beeper machen oder den Trend könnte man noch so, und man schickt sie das dann nur aufs Firmenhandy, damit man es nicht vergisst. Und das ist schon ein Punkt, den man da beachten muss.
Jetzt habe ich mir gerade gedacht, wie merkst du dir dann Dinge, die du noch mitnehmen magst? Weil wo hört privat auf? Wo beginnt Arbeit? Stell ich mal, ich habe zum Beispiel eine Gruppe mit mir selbst, mit Reels, wo ich mir denke, coole Inspiration, und schaue dann da. Ich schaue wahrscheinlich eh nie rein, aber ich speichere sie mir dann ziemlich oft. Aber solche Trends dann zu verwerten für sich selbst, ist
ja, überhaupt, weil man dann auch den Kolleginnen um 23 Uhr abends dann nicht mehr da weiterleiten will. Schau dir das Video an. Also ich habe das tatsächlich so wie du. Ich habe da auf diversen Kanälen, Gruppen oder Chats mit mir selbst. Ja. Oder ich schicke mir tatsächlich ganz banal einfach den Link auf mein Firmenhandy, auf WhatsApp. Leite ich mir weiter und dann habe ich so eine Liste, wo ich das dann abtrage. Da gibt es dann einfach so eine Shotlist, wo ich potenzielle Themen eintrage. Und wenn wir dann einen Content Day haben, dann wird das halt abgedreht, beziehungsweise bei akuten, aktuellen Themen, die schnell umgesetzt werden, muss man halt einfach manchmal am nächsten Tag direkt gleich was produzieren.
Wahnsinn, wie oft habt ihr so einen Content Day? Also
in letzter Zeit haben wir echt sehr, sehr viel an Content produziert. Und ich war auch, ich habe jetzt die Woche ein Interview gehabt zu einer Masterarbeit zum Thema Content-Erstellung, und da hat sie mich gefragt, welchen Prozentsatz Content-Erstellung von meiner Arbeitswoche einnimmt. Ja. Und dann habe ich mir so überlegt und ich würde sagen…
Schätzen?
Ja, schätze gern.
50%. Mhm. Also ein bisschen viel vielleicht, oder?
Nein, ich würde tatsächlich sagen, es kommt darauf an, wie man es definiert.
Okay,
na gut. Wenn man auch… die Zeit einrechnet, nicht nur von wirklich der Content-Erstellung, sondern du musst dir auch die Ideen überlegen, oder du musst deine Agentur briefen, oder du musst Content-Creator suchen, briefen, feedbacken. Ich würde tatsächlich sagen, so 70% eher.
Okay, wow. Also ganze Content Creation.
So ja, in Summe. Also nicht jetzt rein nur diese Videos drehen, sondern in Summe mit allem drum und dran, was so dazugehört, ja, würde ich sagen, sind wir gerade so bei 70%. Ich glaube, wenn du mal unseren Kanal genau anschaust, fällt dir das auch auf.
Okay, du bist der Feed.
Tatsächlich, ja, aber wir sind da jetzt auch, wir haben da auch neue Faces jetzt und neue Kolleginnen, die da unterstützen und da freuen wir uns dann auch schon, dass wir ein bisschen Vielfalt wieder reinbringen.
Mega cool. Ja, wechseln wir vielleicht noch halb Beeper, halb zu dir als Person. Ich kann mich an eine Kampagne erinnern, habe ich sie auch im Vorfeld nämlich zukommen lassen. Die war, weil ich ein Mädchen bin. Und da habe ich mir gedacht, das war damals eigentlich eine Männerkampagne. Und ich glaube, das geht ganz stark in ein Thema, das, ich glaube, auch momentan sehr medial auch hoffentlich auch die richtige Reichweite bekommt. Und das ist so ein bisschen dieses Gleichstellungsthema, Mann, Frau etc. Wie ordnest du das ein momentan?
Ich habe die Frage gelesen und habe mir gedacht, da rennst du offene Türen bei mir ein. Und ich glaube, gerade aktueller denn je wichtig, über solche Themen zu sprechen. Ich war damals noch nicht bei Beeper, wie die Kampagne live war, bin aber auch Fan davon, dass man solche Themen auch als großes Unternehmen auch anspricht. Und würde mich auch sehr interessieren, wie diese Kampagne jetzt performen würde. Ja,
stimmt.
Weil man halt schon auch merkt, dass immer wieder auf Social Media dieses Thema aufkommt in den Kommentaren, immer mal wieder so zwischendurch, würde ich jetzt mal sagen. Und was ich mir zu dem Thema auch gedacht habe, Thema Gleichstellung, was so ein wichtiger Punkt ist, den ich da gern mitgeben würde, so aus meiner Erfahrung, ich habe leider schon oft Gespräche geführt und oft auch mit Männern und leider deswegen, weil es immer wieder dann die Aussage kam, ja, aber es ist eh schon alles gleichgestellt und na, ihr verdienst doch eh gleich viel und warum gibt es einen Weltfrauentag und keinen Männertag und es ist doch eh schon alles gleich. Und das ist für mich so ein Punkt, den ich wichtig finde, einfach nur mal hervorzustreichen, wenn man sich wirklich die Fakten ansieht, haben wir das in Österreich nicht. Und auch anderswo nicht, aber jetzt, wenn wir uns speziell auf Österreich beziehen, es gibt einfach diese Gleichstellung faktisch noch nicht. Ja. Und mir ist einfach wichtig, das einfach immer wieder auch zu betonen. Jetzt gar nicht irgendwie einzelne Schuldige da zu finden, wobei ich glaube, derzeit tut man sich da nicht unbedingt schwer, wenn man danach suchen würde, leider, aber auf das will ich jetzt eh gar nicht eingehen. Aber mir ist einfach wichtig, immer wieder auch aufzuzeigen, und aufzuklären, diese Gleichstellung, die gibt es einfach noch nicht. Und deswegen sind solche Kampagnen einfach wichtiger denn je, um dieses Bewusstsein zu stärken und immer wieder auch mit Fakten zu belegen. Frauenquoten hin und her, ja, gibt es. Warum muss es die überhaupt geben? Ich bin Acker-Fan davon. Ja. Wäre mir auch lieber, wenn man sowas nicht brauchen würde. Aber das ist halt leider, wir leben da schon noch in sehr veralteten Strukturen. Und da geht es gar nicht darum, eben, wie gesagt, Einzelne irgendwie zu beschuldigen, sondern ich glaube, die Gesellschaft als Ganzes, das betrifft Frauen und Männer, müssen da gemeinsam einfach dran arbeiten, um dieses Thema zu verbessern und diese Gleichstellung einfach zu erreichen. Und das nicht nur eben mit Maßnahmen wie Frauenquoten, also mit messbaren Dingen, sondern einfach auch in der kulturellen Verankerung, dass es einfach gelebt wird.
Bin ich voll bei dir. Danke für die schöne Ausführung. Du hast doch zuerst gesagt, was du dir mitgeben würdest oder was du anderen mitgeben würdest. Spulen wir vielleicht ein bisschen zurück in deiner Zeit. Was würdest du dir als 15-jährige Carina auch gerne mitgeben?
Das war eine sehr, sehr schöne Frage. Ich war tatsächlich froh, dass du es mir im Vorhinein geschickt hast, dass ich mir so ein bisschen Gedanken drüber machen konnte. Und ich bin dann so ein bisschen zu dem Punkt gekommen, wenn ich an mein 15-jähriges Ich denke und da ist man halt in so einer Phase, wo man entscheiden muss, was möchte ich später mal machen, womit will ich mein Geld verdienen, womit will ich auch wirklich einen Großteil meines Lebens verbringen, einfach zu sagen, hey, du musst es nicht sofort wissen und schon gar nicht, wenn man jetzt an den Digitalbereich denkt, wenn ich denke, wo ich angefangen habe und wo ich jetzt bin. Also ich dachte auch nicht mal, wie ich mich bei Beeper beworben habe, dachte ich, dass ich da diese Themen mache, die ich jetzt mache, weil sich das alles einfach so rasant weiterentwickelt. Wichtig ist da einfach, dass man da offen auch bleibt und sich ein Umfeld schafft aus Leuten, die dich fördern, aber auch fordern. Ich glaube, dann kommt man einfach weiter. Und ich habe dann auch so überlegt und es gibt da einen Satz, der immer wieder in meinem Kopf ist, den mir ein sehr, sehr lieber ehemaliger Kollege, vielleicht an der Stelle Adel, du wirst das gleich erkennen, ich meine dich, mitgegeben hat, den ich auch schon des Öfteren mal an unsere Praktikantin zum Beispiel letztes Jahr gegeben habe, nämlich lieber im Nachhinein um Entschuldigung bitten, als im Vorhinein um Erlaubnis zu fragen. Weil außer jetzt, also wir klammern jetzt einmal rechtliche Themen aus, also an die Gesetze und das muss man sich schon halten. Ja, das ist natürlich das ausgenommen. Blöd,
ja. Also, oh, Entschuldigung.
Aber also es ist eher in Richtung gedacht, man soll sich einfach Dinge trauen, lieber was probieren, lieber mal ein, zwei Fehler machen und daraus lernen, als immer zu bereuen, hätte ich das gemacht, was wäre wenn? Also einfach wirklich, auch was in Österreich, glaube ich, nicht so beliebt ist, diese Fehlerkultur, einfach Fehler machen.
Ja.
Und im Nachhinein dann sehen, war vielleicht Fehler, aber jetzt weiß ich's.
Ja, ich finde auch ich habe auch für dieses Jahr einen Satz gehabt, der mich gut begleitet hat und mich auch sehr antreibt. Und das ist, make it exist first, make it perfect later. Erstens einmal kann es eh nie perfekt werden, aber bevor man was erstellt, hat man immer im Kopf, irgendwas perfekt machen zu wollen. Und das wird eh nie passieren. Und was du sagst, in Österreich ist dieses Thema Fehlerkultur wahrscheinlich in unserem Jahrgang vielleicht noch ein bisschen offener, aber ich glaube, das, was davor gelebt wurde, hat leider zu dem geführt, dass viele so in ihrer Kammer auch mit sich selbst Probleme nur austragen und gar nicht offen sind, über irgendwas zu reden. Und bin ich ganz bei dir, also da sehr offen der Fehlerkultur gegenüberzustehen. Da kann man sich auch von den Amerikanern, die du vorhin gesagt hast, vielleicht ein bisschen mehr abschauen.
Ja.
Da gibt es auch die Fuck-Up-Nights und Ähnliches, gibt es auch in Österreich mittlerweile. So offen über Fehler zu sprechen, finde ich, ist eines der schönsten Dinge, die man einem mitgeben kann. Und ich glaube, mit 15 Jahren, da macht man noch viele Fehler. Also,
da macht man noch viele Fehler.
Fehler nennt überhaupt.
Ja, oder viele Erfahrungen. Ja, ich wollte gerade sagen, ich finde es so spannend, dass du wie ist das genannt?
Make it exist first, make it perfect later, steht auf meinem Vision Board. Ich muss aber immer.
Ja, das hat mich so ein bisschen an diesen MVP-Ansatz erinnert, dass man man bringt einmal was auf die Strecke und dann bekommt man ja auch Feedback. Und dann kann man das wieder einbauen und man kann sie verbessern, das erweitern. Ja. Und das finde ich eigentlich echt ein
geil,
ja? Nein, den muss ich mir nachher nochmal aufschreiben.
Perfekt. Magst du vielleicht abschließend noch irgendeinen Satz an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mitgeben auf die Reise, bevor sie ihr Spotify, ihr YouTube wieder schließen?
Also das Erste, was mir natürlich einfällt, ist, folgt Beeper auf Social Media. Kauft den Beeper Online-Shop gerne ein. Bleibt dran, um die Labubo, wo hast du ihn? Labubo-Aktion nicht zu verpassen. Aber um es nochmal auf das Thema vielleicht zurückzubringen, auf die letzte Frage. Mhm. Ich glaube, man muss manchmal einfach auch sich selbst ein bisschen mehr vertrauen und zu sich selbst ein bisschen gütiger sein in der heutigen Zeit. Und dann entstehen auch Dinge, von denen man vielleicht anfangs gar nicht wusste, dass man es kann. Und gestern war es erst so ein bisschen zitiert, das Leben wie so ein Aktienkurs. So, du kaufst eine Aktie und du weißt nicht, wie sie sich entwickelt.
Mhm.
Und man merkt immer viel stärker, wenn es bergab geht, das merkt man sofort.
Ja, stimmt. Ja.
Wenn es aber bergauf geht, ist es oftmals schwierig, weil es geht oft halt so ganz leicht bergauf.
Mhm.
Aber irgendwann ist man an dem Punkt, wo man dann sich umdreht und sieht, okay, ich war ja da und ich bin jetzt schon da. Es war zwar langsam und das ist, finde ich, auch so, man muss da oftmals ein bisschen mit sich geduldiger sein und oftmals zurückschauen und nicht immer nur das sehen, was halt nicht funktioniert, sondern da auch wirklich manchmal auch durchbeißen, weil ich schon das Gefühl habe, wenn man einfach wirklich was macht, mit Leidenschaft und dahinter steht, dann zahlt sich das am Ende des Tages aus. Und ich habe die Erfahrung gemacht, oftmals hinterfragt man, warum muss ich da jetzt durch, warum ist das jetzt, warum geht das schief?
Ja.
Aber wenn man wirklich an so einem Punkt ist, einfach sich das vorstellen wie ein Aktienkurs, der nur durch die Decke geht, man muss einfach nur abwarten.
Ja.
Und die Erfahrung habe ich jetzt schon des Öfteren gemacht, dass sich das auch auszahlt und dass es dann wirklich auch Früchte zu ernten gibt. Und da muss man einfach gerade, wenn man noch jung ist, einfach oftmals ein bisschen Geduld haben.
Auch wenn man schon älter ist.
Ja, auch. Aber da hat man schon ein bisschen mehr Erfahrung, glaube ich, und ist ein bisschen gesettelter. Aber
auch genau. So, weil man eben diese Schwankungen kennt aus seinem Leben. Bei 15 Jahren, da ist vielleicht noch nicht so viel passiert. Da ist das Bewusstsein ein ganz anderes. Weil davor.
Und auch die Erwartungshaltung so ein bisschen.
Ja.
Ich meine, ich glaube, mittlerweile hat sich das so geändert von mit 30 musst du das und das erreicht haben. Ja. Also da sind wir Gott sei Dank schon weit weg davon, diese klassischen Vorstellungen. Aber ich glaube schon, dass es immer noch so ein Punkt ist, vor dem viele jüngere Menschen einfach Angst haben, diese ganzen Erwartungen zu erfüllen. Ja. Und da muss man einfach darauf vertrauen, einfach mal machen, wie du sagst. Und dann wird man eh sehen, wo es einen hinbringt.
Sehr schön. Wunderbare Worte. Und ich würde sagen, vielen lieben Dank, dass du so viel über einerseits Social Commerce, E-Commerce und aber auch, ich sag mal, die tiefe Psychologie von dir preisgegeben hast. War dein erster Podcast, hätte ich dir nicht angemerkt. Deswegen ganz, ganz großes Lob.
Ich war schon nervös, muss ich sagen.
Das ist völlig natürlich. Und in diesem Sinne auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn euch die Folge gefallen hat, gerne ein Follow dalassen, gerne auf Gefällt mir drücken, in der Freundesgruppe, in der Arbeitsgruppe, gerne miteinander teilen und mit unbedingt den Personen liken. Teilen. Die auch gerne was davon hätten. Waren super coole Einblicke. Liebe Carina, vielen lieben Dank, dass du mit dabei warst. Und in diesem Sinne, alles Liebe und bye bye.
Ciao.